Ein schrecklicher Unfall, ein Leben zerbröselt, hängt am seidenen Faden. König David sagt im Psalm 23, und ob ich schon wanderte im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Kann man das heute noch ganz praktisch erfahren? Arnold und Patricia Homm haben dies erfahren. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Menschen im Fokus, wieder mit einer interessanten Geschichte zu Gottes Ehre. Ja, ich begrüße euch hier bei uns im Studio, Patricia Homm, Arnold Homm. Ihr habt zusammen einiges erlebt. Ihr seid glücklich verheiratet, ihr habt recht jung geheiratet, soweit ich weiß.
Mit 21.
Mit 21. Du bist Sozialpädagogin, du bist Fachinformatiker und ich glaube, du scheust dich vor keiner sportlichen Herausforderung und bist da recht aktiv. Im August 2013 hat sich euer ganzes Leben verändert. Was ist damals passiert?
Ja, es war, um genau zu sein, am 11.08.2013. Wir haben eine Motorradtour gemacht. Das war eigentlich ein Familienausflug, kann man sagen.
Das heißt, wer war da alles dabei?
Also wir beide waren dabei, die Schwiegereltern waren dabei, der Schwager und er hatte auch noch ein paar Freunde mitgenommen. Also wir waren insgesamt 5 Motorräder, die unterwegs waren. Und wir sind in der Fränkischen Schweiz, haben wir eine Tour gemacht. Und der Unfall ist bei Königsfeld passiert, so gegen die Mittagszeit. Und zwar haben wir vorher eine kurze Pause gemacht auf einem Rastplatz und sind dann weitergefahren in unserer Gruppe. Und von diesem Rastplatz sind nochmal 2 andere Motorradfahrer hinter uns hergefahren, die dann immer wieder in die Gruppe reingesprungen sind. Mhm. Und mein Schwiegervater ist mit meiner Schwiegermutter vorne weggefahren. Ich war der 2. in der Gruppe. Die anderen waren ein bisschen abgeschlagen. Und der 1. von den beiden Motorradfahrern war schon an mir vorbei, auch an meinem Schwiegervater. Der 2. hat mich dann auch überholt, ist auf meinen Schwiegervater zugefahren. Und da hört dann schon bald die Erinnerung bei mir auf. So, das Letzte, woran ich mich selber erinnern kann, sind die Bremslichter von meinem Schwiegervater. Er wollte dem Motorradfahrer Platz machen, weil er gedacht hat, er wird ihn überholen und ist dann in einer Kurve rausgefahren in den Graben und hat dort einen Leitpfosten erwischt, den auf die Straße geschleudert. Und jetzt gibt es 2 Varianten. Entweder der Leitpfosten hat mich erwischt, oder ich habe eine Ausweichbewegung gemacht, so oder so. Ich bin mit ungefähr 80 km/h gegen ein Verkehrsschild gefahren und dann auch im Graben liegen geblieben.
Also das heißt, dieser Unfall war jetzt nicht wegen überhöhter Geschwindigkeit oder so. Es war alles unter Kontrolle, es war alles legal. Da ist jemand eingeschert und da gab es dann Ausweichmanöver. Mit 80 im Graben, du hattest sicher Schutzkleidung an?
Vollmontur.
Vollmontur. Was ist da passiert? Du hast es dann gesehen, du warst hinter ihm.
Ja, ich saß bei meinem Bruder mit hinten drauf. Ich bin 5 Minuten vorher, als wir Rast gemacht haben, umgestiegen. Ich würde sagen, das ist das erste Wunder in der ganzen Geschichte, denn sonst wäre ich bei ihm hinten drauf gesessen und wäre auch verletzt gewesen. Und so war es eben dann so, dass mein Bruder und ich Ersthelfer waren am Unfallort. Also mein Bruder konnte eben abbremsen. Und ich habe erstmal nur meine Eltern da im Feld liegen sehen, bin zu denen und habe gar nicht realisiert, dass Arnold auch gestürzt ist. Meine Eltern waren beide auch verletzt und haben beide auch einen Krankenwagen gebraucht. Also meine Mutter hatte einen Fuß dreifach gebrochen, mein Vater hatte knöchernen Kreuzbandausriss links und Sprunggelenk verletzt. Und als ich dann gemerkt habe, okay, denen geht es einigermaßen gut, habe ich dann Arnold gerufen und sehe einfach, dass unser Motorrad halt auch im Graben liegt und Arnold da dahinter. So wohl 40 Meter, sagte der Gutachter später, weg von diesem Schild lag der Arnold und über 60 Meter weiter eben meine Eltern. Ja, und Arnold war erstmal nicht ansprechbar, aber dann doch bei Bewusstsein. Hat dann alle 2 Minuten dieselben Fragen gestellt.
Also was du hast ist schon passiert? Gemerkt, da ist was.
Ja, also er hat immer gefragt, was ist passiert? Bist du auch verletzt? War ich schuld? Und dann habe ich gesagt, nein, mir geht's gut. Weiß ich nicht, ob du schuld warst in der Situation. Ja, und der Freund von meinem Bruder hat einen Notruf abgesetzt und hat zum Glück auch gleich gesagt, dass sie einen Hubschrauber schicken sollen. Und der kam dann auch. Und so kam es, dass meine Eltern eben mit 2 Krankenwagen ins nächstgelegene Krankenhaus geflogen worden sind und der Arnold dann mit dem Hubschrauber nach Bayreuth.
Hattest du da schon irgendwie Ahnung, dass das was Schwerwiegendes ist?
Auf jeden Fall. Also ich wusste ja nicht, ob mit seinem Kopf alles in Ordnung ist. Sein Arm stand unnatürlich ab, der linke. Also der ließ sich nicht runterlegen, der stand so in der Höhe, den haben wir nur irgendwie gehalten. Und sein linkes Bein sah schrecklich aus, es lag in Schlangenlinien da. Also man hat gesehen, dass es nach oben und unten und seitlich völlig aus der Form ist. Und was ich zum Glück nicht gesehen habe, also mein Bruder war zuerst beim Arnold, er sagt, das rechte Bein, da hatte er einen offenen Bruch, da stand der Knochen nach hinten raus, das stand wohl so senkrecht nach oben in die Luft und das hatte mein Bruder dann schon runtergelegt, das habe ich nicht gesehen. Ja,
das war heftig.
Das war heftig. Im Nachhinein haben wir auch erfahren, dass er sehr viel Blut verloren hat, in die Motorradkombi reingeblutet hat.
Durch diese offene Wunde?
Durch die beiden gebrochenen Oberschenkel. Mhm, also beide Oberschenkel waren dann gebrochen. Und das Knie war luxiert, also hinteres Kreuzband, Außenband, Meniskus, das war eigentlich alles kaputt. Und der Perineusnerv ist links ausgerissen gewesen oder... Ja.
Das hat sich dann alles später dann so aufgereiht, was da alles kaputt war.
Genau.
Das heißt, du bist mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, davon hast du auch nichts mehr in Erinnerung?
Ich weiß gar nichts. Also die nächsten 10 oder 11 Tage war ich im künstlichen Koma und habe eigentlich gar nichts mitgekriegt von dem, was danach passiert ist.
Und in der Zeit hat die Patricia ihre Ängste ausgestanden, die Eltern im Krankenhaus, der Ehemann im Krankenhaus. Was ist in dir vorgegangen?
Ja, das war schon erstmal heftig, weil ich ja so gar nichts wusste. Also mein Bruder hat dann ein Auto organisiert. Ich bin dann mit dem Auto hinterhergefahren nach Bayreuth und durfte dann am Abend zum Arnold, musste noch warten. Als ich da ankomme, war er immer noch im OP. Und dann haben sie mir halt geschildert, was er für Verletzungen hat. Er war intubiert und wurde eben beatmet. Sie haben ihn ins künstliche Koma versetzt. Und ja, ich bin dann heimgefahren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich da die Fahrt von Bayreuth nach Nürnberg irgendwie gemeistert habe. Und habe mich dann erstmal krank schreiben lassen für 2 Wochen, damit ich Zeit habe, um bei ihm zu sein. Konnte natürlich auch erstmal nicht schlafen, hatte diese Bilder vom Unfall die ganze Zeit immer wieder vor Augen. Man wacht dann nachts halt auf und weint einfach nur.
Weil man nicht weiß, wie es geht weiter.
Man weiß ja gar nichts im Endeffekt. Ne? Und in der Zeit habe ich mir einfach immer wieder gewünscht, ich hätte Medizin studiert, damit man einfach besser helfen, besser verstehen kann, was da alles jetzt gerade dran ist.
Aber vielleicht war es auch gut, dass du nicht zu viel wusstest. Denn im Koma liegen, intubiert sein, das ist ja auch nicht so einfach.
Nee, es ist gar nicht einfach gewesen, weil sie dann eigentlich die nächsten Tage immer versucht haben, ihn aufzuwecken. Und es ist nicht geglückt. Also er hat einfach nicht genug geatmet selber. Es war scheinbar zu anstrengend und die Maschine ist immer wieder eingesprungen. Und deswegen, also sie konnten ihn dann erstmal nicht von der Beatmung nehmen. Und dann ist was Blödes passiert, wo er wirklich nochmal mit seinem Leben ja, so am seidenen Faden hing. Er hat scheinbar einen kaputten Tubus gehabt. Da gibt es ja so einen Blasebalg, der da drumherum ist, damit eben da nichts dran vorbei in die Lunge kommt. Und der war kaputt. Und er hat dann nachts erbrochen und Erbrochenes eingeatmet. Und auf diesem Nährboden hat sich dann eine Lungenentzündung entwickelt. Sie haben das zwar abgesaugt, aber da hing sein Leben eben nochmal am seidenen Faden, ja.
Also die nächste Krise.
Ja, also wenn ein Arzt sich dann so viel Zeit nimmt für ein Gespräch mit den Angehörigen, dann denkt man sich schon, okay, wie ernst ist das? Es war auch kurz die Rede von der Verlegung in eine Spezialklinik, ob sie das nochmal machen sollen. Ja, aber im Endeffekt haben sie dann, ich war ja auch nicht gesetzlicher Betreuer, also ich kann das nur jedem empfehlen, Papiere in Ordnung zu bringen, weil als Ehepartner darf man eben nicht automatisch entscheiden, welche Operationen da durchgeführt werden sollen. Und so brauchten sie dann einen Gerichtsbeschluss, dass ich eben zum gesetzlichen Betreuer für meinen Mann ernannt werde. Und so haben wir das dann per Fax noch regeln können. Und dann habe ich eben so einem Luftröhrenschnitt noch zugestimmt. Und dann haben sie ihn nach 11 Tagen aus dem Koma rausgekriegt.
Patricia, du hast jetzt, während Arnold im Koma lag, per E-Mail alle möglichen Leute informiert, immer über den Zustand deines Mannes, was da vorgefallen ist. Warum hast du das gemacht?
Naja, ich wollte einfach, dass ganz viele Leute für ihn beten. Und wenn man das selber von sich so kennt, dass er einfach über den Tag auch oft Gebetsanliegen in den Hintergrund rücken oder man den einen oder anderen vergisst, oder wenn man längere Zeit von demjenigen nichts mehr gehört hat, dass es dann in den Hintergrund gerät. Und das wollte ich vermeiden. Also ich wollte einfach, dass wirklich am besten unsere ganze Gemeinde, unsere ganzen Freunde, Verwandten, ja, da beten. Und der andere Vorteil war natürlich, mich haben sehr viele Leute angerufen und man hat dafür eigentlich keine Zeit und keinen Nerv, in dem Moment dann 20 Leuten dasselbe zu erzählen. Dann habe ich einfach gedacht, per E-Mail ist es geschickter. Und vormittags durfte ich nicht zu ihm auf die Intensivstation, erst ab Mittag. Und so habe ich dann die Zeit genutzt. Vormittags habe ich meine Andacht gemacht. Ich habe viel in dem Buch Auf den Fußspuren des großen Arztes gelesen. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Da steht zum Beispiel drin, dass Jesus mehr geheilt hat als gepredigt. Mhm. Ich hatte immer wieder so im Kopf diesen Vers, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also wo man einfach so gedacht hat, okay, ich klammer mich jetzt einfach an Gott.
Du hattest auch nichts anderes.
Ich hatte nichts anderes. Meine Eltern lagen ja selber im Krankenhaus. Also ja, in dem Moment war man wirklich auf sich allein gestellt. Und ich brauchte diesen inneren Frieden auch. Wenn man so aufgewühlt schläft und dann jeden Tag so bangt, dann hilft wirklich nur Gott weiter. Und ich durfte das erfahren, dass er mir wirklich die Kraft und diesen inneren Frieden, diese Ruhe gegeben hat, die nicht von dieser Welt ist.
Ich denke, es haben auch ganz viele für euch gebetet, denn wenn ein junger Mann so einen Unfall hat, das berührt jeden und man spürt dann schon, dass Menschen für einen beten und dass Gott da am Wirken ist, nicht wahr?
Ja, es kam dann so, dass 11 Tage hat der Koma gedauert und nach 10 Tagen hatte ich eben dann abends gebetet, lieber Gott, ich weiß nicht, wofür das gut ist, ich weiß auch nicht, warum du es zugelassen hast, aber sollte der Arnold jetzt schon bereit sein und so nah bei dir sein, dass er bereit ist zu sterben und dafür, dass du wiederkommst, dann haben wir noch die Ewigkeit zusammen, dann ist es okay für mich, ja, also dann akzeptiere ich das so. Und dann musst du mich da durchbringen. Also ich war bereit, meinen Mann wirklich auch gehen zu lassen und habe gesagt, Herr, ich akzeptiere jetzt auch jede Entscheidung, die du triffst. Und es war sehr spannend, weil am nächsten Morgen hat wirklich das Krankenhaus angerufen und hat gesagt, er ist wach. Und heute frage ich mich, ob, wenn ich dieses Gebet schon früher gesprochen hätte, ob er dann vielleicht nur 5 Tage im Koma gewesen wäre. Also ja, weil ich glaube, dass Gott mir dadurch auch was beibringen wollte, ja.
Du musstest einfach locker lassen, ja, und alles in Gottes Hand geben. Arnold, jetzt bist du aufgewacht. Irgendwann hast du realisiert, was mit dir los war. Du warst immer ein sehr aktiver Mensch. Jetzt lagst du da im Krankenhaus stillgestellt. Wie war das für dich?
Oh, das war sehr anstrengend, sehr schwierig. Man wacht auf und man weiß gar nicht, was passiert ist. Also man fragt sich, wo bin ich hier? Und ich war, also als ich mich erinnern kann, als ich wach geworden bin, weiß ich, dass die Patti da war und dass sie mir erzählt hat, was passiert ist, dass ich einen Motorradunfall hatte und dass ich im Krankenhaus bin. Aber man ist irgendwie so schwach und ich habe es zur Kenntnis genommen, aber es hat ein bisschen gebraucht, um zu realisieren, was da eigentlich passiert ist.
Vielleicht ganz gut, ja, so. Ja. Dass es ein bisschen gedauert hat.
Sie musste mir die Sachen anscheinend noch 2 Tage erzählen. Also ich kann mich erinnern, sie hat mir das einmal erzählt, dass ich den Motorradunfall hatte, und sie hat mir dann später erzählt, dass sie es an 2 unterschiedlichen Tagen gemacht hat. Mhm. Irgendwann, wenn man es realisiert, denkt man, das wird schon werden, das kriegen wir schon wieder hin, das wird besser und dauert halt ein bisschen, aber das wird schon.
Du warst voller Zuversicht, dass es wieder voll wird.
Am Anfang ist man auf jeden Fall voller Zuversicht und sagt, ja, das kriegen wir hin. Aber dann, wenn die Zeit ins Land geht und man merkt, es geht nicht so schnell voran, wie man sich das vorstellt, und dann irgendwann stellt man sich die Frage, ob das doch irgendwann jemals wieder so funktioniert wie vorher.
Wie lange warst du insgesamt im Krankenhaus?
Ich war 3 Wochen auf der Intensivstation und 4 Wochen auf normaler Station, also insgesamt 7 Wochen.
Und aus dieser normalen Station konntest du dann wieder rauslaufen?
Nicht ohne Hilfe. Also ich musste im Krankenhaus wirklich wieder von neuem das Laufen lernen, gerade dadurch, dass man so lange im Bett lag und ich mich nicht bewegen konnte. Musste ich wirklich wieder diese Stationen durchgehen, vom Rollstuhl in den Rollator und auf die Krücken.
War der ein geduldiger Patient?
Er war sehr geduldig. Tatsächlich hat Gott die Rollen so verteilt, wie er einfach auch wusste, wo unsere Stärken liegen. Ich hätte die Geduld, die er hatte, niemals gehabt. Ich habe auch mal mit einer Krankenschwester dann da auf Station gesprochen, die sagte, die Zeit wird schon noch kommen, wo er dann mit Gläsern und Besteck nach uns wirft vor lauter Frust.
Oh oh.
Das kam nie. Das kam nie. Und wirklich, also mit welcher Geduld Gott ihn da gesegnet hat, das ist beneidenswert.
Apropos Frust. Diese anderen beiden Motorradfahrer, über die möchte ich noch mal kurz reden, die waren ja dann weg oder waren die ja noch am Unfallort geblieben?
Die sind wieder umgedreht und haben gesehen, dass, also sie haben gesagt, ja, wenn ihr die Lage unter Kontrolle habt, dann können wir ja weiterfahren. Aber ich glaube, dein Bruder war das, der hat gesagt, nichts da, ihr bleibt hier. Und dann natürlich Polizei, Krankenwagen und es wurden die Personalien aufgenommen. Wir haben auch Strafanzeige später gestellt, aber es wurde fallen gelassen. Also es konnte ihnen nicht nachgewiesen werden, dass sie schuld waren an dem Unfall.
Mhm. Aber wie schaut es in euch aus? Habt ihr ihnen Schuld gegeben? Habt ihr Schuldige gesucht? Oder ja, wie war das?
Eigentlich nicht. Also es ist passiert. Und ja, natürlich fragt man sich, wäre das jetzt nicht passiert, wenn man später losgefahren wäre, wenn die nicht losgefahren wären, wenn die nicht irgendwie in die Gruppe reingesprungen sind. Aber ehrlich gesagt, habe ich mir nie groß darüber Gedanken gemacht, diese beiden Motorradfahrer als Hauptschuldige da zu suchen und zur Rechenschaft zu ziehen.
Es bringt ja auch nichts.
Ne? Genau.
Es bringt nur Unfrieden und Unmut. Ja. Habt ihr vielleicht Gott Vorwürfe gemacht? Warum passiert mir das? Ich meine, solche Fragen können ja auftauchen, dass man irgendwo in einem schwachen Moment sagt, warum muss mir das passieren? Gott, wo warst du? Da hast du nicht auf mich aufpassen können.
Also natürlich stellt man sich diese Frage und sagt, Gott, warum muss das jetzt passieren? Und hätte da auch gerne eine Antwort. Aber ja, so richtig haben wir sie bisher noch nicht bekommen. Und es gab auch Momente im Krankenhaus zum Beispiel, wenn man dann im Bett lag. Ich hatte eine Operation, wo ein externer Fixateur entfernt wurde am linken Bein und der Oberschenkelknochen mit einer Platte geschient wurde.
Externer
Fixateur heißt
das. Fixateur, das heißt, da stand irgendwas raus und du hast da mit dem Bein irgendwo festgeschraubt?
Genau. Und der wurde entfernt. Und nach dieser Operation hatte ich wirklich sehr starke Schmerzen. Also ich konnte dann die nächsten 3 Tage lag ich nur auf dem Rücken und konnte mich nicht mal in meinem Bett mehr bewegen. Und da war so ein Moment, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich sehe kein Ende. Warum muss das passieren? Warum so heftig? Warum hast du das so zugelassen? Und genau an dem Abend ist in dem Krankenhaus eine Jugendgruppe aufgetaucht von jungen Menschen. Die haben die Türen aufgemacht von den Krankenzimmern und haben gesagt, sie wollen Lieder singen für die Patienten, wenn, ob sie die Tür von uns auflassen dürfen. Ich habe gesagt, ja, lasst sie offen. Und dann haben sie Zettel verteilt von den Liedern, die sie gesungen haben. Und es waren auch mir bekannte Lieder aus Liederbüchern, die wir bei uns gesungen haben.
Christliche Lieder.
Christliche Lieder. Mit um den Inhalt war dann, hey, Gott sagt zu mir, vertraue mir und ich bin bei dir und ich habe alles in der Hand. Und das war dann wieder so ein Moment, es kam genau zur richtigen Zeit.
Das
und
ist
in dem Moment
kein
konnte ich dann auch sagen, okay, lieber Gott, ich vertraue dir. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauern wird, aber jetzt habe ich wieder Kraft für die nächste Zeit.
Das hört sich gut an, ja. Ich meine, Jesus hat ja auch die Frage bekommen von seinen Jüngern, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern? Da ging es um den Blinden. Und er sagte auch, ja, weder noch, sondern hier soll die Ehre Gottes offenbar werden. Und so bekommen wir nicht für alle Fragen Antworten. Aber du wusstest dich dann auch in Gott geborgen und das hat euch beiden eigentlich durch diese Situation getragen. Aber ihr brauchtet trotzdem noch sehr, sehr viel Geduld. Du musstest wieder arbeiten gehen, jeden Tag?
Jeden Tag zum Glück nicht. Also ich habe 2 oder 3 Tage pro Woche gearbeitet, den Rest mit Urlaub und Überstunden freigenommen, also monatelang eigentlich. Und er war ja dann 6 Wochen auch noch auf Reha direkt im Anschluss. Also er war ein Vierteljahr nicht wirklich zu Hause. Ja, und also 1,5 Jahre hat es gedauert, bis er wieder arbeiten konnte. Er hatte danach noch eine OP eben an der Schulter, wurde noch was fixiert. Dann gab es eine Transplantation vom Nerv. Das Knie wurde nachträglich noch so ein Dreivierteljahr nach dem Unfall operiert. Und dann irgendwann ist der Bolzen im Oberschenkel vom Metall gebrochen. Dann musste das Metall wieder raus. Also es gab ja noch ziemlich viele OPs, wo dann man auch immer wieder von vorne ja anfangen musste, eher mit Schmerzen und noch eine ambulante Reha und noch eine ambulante Reha, ja.
Du musstest das alles auch mit anschauen, auch für dich keine einfache Zeit, aber deine Geduld wurde ja jetzt wirklich auf eine lange Probe gestellt. Patricia hat gesagt, 1,5 Jahre konntest du nicht zur Arbeit gehen, eine Reha nach der anderen, Schmerzen, vielleicht auch Frust. Wie hast du das auf diese Länge der Zeit ertragen?
Durch meine Frau okay. Und durch Gebet.
Ja.
Also dadurch, dass man immer wieder Erfahrungen gemacht hat, so wie die im Krankenhaus, wo man gemerkt hat, zur richtigen Zeit ist Gott da und gibt einem wieder die Gelegenheit zu erkennen, dass er alles in der Hand hat. Auch da gab es Momente, wo man körperlich am Ende war. Ich saß zu Hause auf dem Sofa, ich wollte aufstehen und meine Oberschenkel haben zu mir gesagt, vergiss es, mach's nicht. Ich bin zu schwach, lass es. Und da gab es genug Momente, wo man sich gesagt hat, oh, das gibt's nicht, wieso dauert das so lange? Und immer wenn man sich gedacht hat, Gott, jetzt geht's wieder nicht mehr, dann ist am nächsten Tag oder am Abend wieder etwas passiert, dann ging's wieder weiter, dann konnte ich wieder mehr Schritte gehen, dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, es passiert etwas. Mhm. Mehr Muskeln, mehr Bewegungsfreiheit, irgendwas ist immer passiert, was dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, weiter geht's.
Ja, wir hatten auch eine Krankensalbung, wo der Prediger aus unserer Gemeinde eben kam und speziell für Arnold auch gebetet hat. Und auch da ging es ihm wirklich am nächsten Tag deutlich besser, sodass er sich besser bewegen konnte, weniger Schmerzen hatte. Also auch da haben wir gespürt, dass Gott wirklich da ist und wirkt.
Dass er wirklich euch trägt. Das ist so eine Salbung nach Jakobus, mhm. wo Gott versprochen hat, er wird da sein, er wird helfen. Und ihr durftet das erleben, das hört sich so gut an. Fahrt ihr immer noch Motorrad?
Nein.
Also wir haben ja mittlerweile Kinder. Wir haben damals sowieso gesagt, wenn wir mal Kinder haben sollten, dann verkaufen wir es. Dazu ist dann nicht gekommen, es war ja dann Schrott.
Ja.
Aber auch zu dieser Frage, warum passiert euch das? Ich meine, Motorradfahren ist einfach eine gefährliche Sache. Man hat kein Airbag und kein Metall um sich rum. Ja, man ist die Knautschzone. Und von daher sehe ich es heutzutage ehrlich gesagt auch anders. Ich denke, in der Bibel steht, euer Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Und das bezieht sich nicht nur auf das, was wir vielleicht essen oder so, sondern ich denke, es kommt insgesamt darauf an, dass wir gut mit unserem Körper umgehen und nicht jetzt unnötigen Risiken aussetzen.
Das ist eine weise Entscheidung. Du bist sportlich immer aktiv gewesen. Wie schaut es heute aus? Was ist körperlich geblieben? Bist du vollkommen wiederhergestellt?
Also wir hatten ja vorhin gesagt, der Fußhebernerv, der Peroneusnerv ist ausgerissen und dadurch ist mein linker Fuß gelähmt. Also der Fuß fällt immer von alleine nach unten, ich kann ihn nicht selber hochziehen und das ist auch geblieben. Also wir hatten eine OP, dass der Nerv wieder repariert wird, die ist aber nicht erfolgreich gewesen. Und das ist quasi heute übrig geblieben, zusätzlich natürlich zu den Wehwehchen hier und da. Mhm. Aber wenn ich überlege, als wir am Anfang im Krankenhaus waren in Bayreuth, da war das Ziel der Ärzte, mich schmerzfrei laufen zu lassen, also dass ich einfach mich im Alltag bewegen kann. Und das war mir damals schon zu wenig. Mir war klar, ich will wieder Sport machen. Mhm. Ich liebe es, Ballsportarten zu machen, Volleyball, Fußball, egal was. Und ja. ich wollte das wieder machen. Und es ist auch heute wieder möglich.
Alle Achtung, du hast aber dafür kämpfen müssen.
Oh ja, es war ein langer Weg. Ich bin auch getrieben worden von meiner Frau, die mich irgendwann geschickt hat und gesagt hat, jetzt mach das. Ich war mir selber unsicher, ob das klappen wird, weil man dann irgendwie, ja, man ist vorsichtig. Nicht, dass wieder was kaputt geht. Ich war ja 1,5 Jahre nicht bei der Arbeit durch die Krankheit, also durch den Unfall. Und ich war vorher erst 1,5 Jahre dort angestellt. Also das war auch eine Sorge im Krankenhaus, als ich aufgewacht bin. Wie geht mein Arbeitgeber damit um? Werde ich jetzt dann vielleicht vor die Tür gesetzt, ersetzt, wie auch immer. Aber das war auch eine Erfahrung für sich, wo mein Arbeitgeber, mein Chef gleich von vornherein gesagt hat, steht nicht zur Debatte, nimm dir alle Zeit, die du brauchst.
Das ist sehr großzügig gewesen.
Oh ja.
Sind wir dankbar dafür. Das heißt, du wirst mit deinen Kindern auf den Wiesen spielen können, Ballspiele und eigentlich das, was ein Vater machen sollte mit seinen Kindern. Das wird wieder funktionieren.
Ich hoffe zumindest. Also ja, bis jetzt funktioniert es. Wie lange ich noch schneller bin als sie, das wird sich zeigen.
Ja, das dauert nicht lange. Ja. Aber was hat das jetzt für euer geistliches Leben bedeutet? Ich meine, es gab Höhen, es gab Tiefen, es gab Erwartungen, die auch nicht erfüllt wurden. Nicht alles ist so glatt gegangen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ihr seid beide, glaube ich, aufgewachsen. Wenn ihr so jetzt zurückschaut, was hat das mit euch gemacht? Vielleicht die Patricia
zuerst. Ja, interessanterweise glaube ich, dass Gott es zu dem richtigen Zeitpunkt zugelassen hat. Wir waren so ein Vierteljahr vorher an Ostern auf einem Jugendkongress und hatten danach beschlossen, wir wollen regelmäßig in der Früh Andacht machen. Wir haben gebetet, Herr, wir wollen dich an erste Stelle in unserem Leben stellen. Und wo der Glaube so vorher auch eingeschlafen ist, den eben wieder entfachen. Und am Anfang hat man immer gebetet, ja, lieber Gott, dich an erste Stelle, aber nimm mir nicht den Fernseher. Oder er hatte wahrscheinlich irgendeine andere Sache, die er so im Geiste hinzugefügt hat. Und dann irgendwann hat man das aber nicht mehr gebetet und dann ist der Unfall passiert. Wirklich unmittelbar darauf. Und dann hat Gott gesagt, okay, das mache ich jetzt. Und ich mute euch aber nicht mehr zu, als ihr tragen könnt. Und ich meine, wir haben auf dieser Erde nicht versprochen bekommen, als Jünger Jesu, dass wir von allen Leiden verschont bleiben. Überhaupt nicht. Ja. Vielleicht darf ich dazu vorlesen, Römer 5.
Gerne.
In Römer 5 steht drin, wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass die Bedrängnis Geduld bewirkt. Die Geduld aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich denke, so wachsen wir einfach an den Dingen, die Gott halt auch zulässt. Und das Wichtige ist einfach, dass wir nie vergessen, dass er uns liebt, dass er es gut mit uns meint, egal was da halt so kommt.
Das ist, denke ich, ganz wichtig. Jemand sagte mal, durch solche Tragödien wird man entweder besser oder bitter. Und ihr habt diesen besseren Weg erwählt. Wie ist es dir so ergangen?
Ich würde mich dem anschließen. Also gerade vor allem der Punkt, dass Gott uns nicht über unsere Maßen versucht, den durfte ich immer wieder erfahren in diesen Momenten, wo man gesagt hat, ich kann nicht mehr weiter, wo dann aber trotzdem wieder Hoffnung kam, wo ich dann ganz klar gesehen habe, Gott macht keine Fehler und er hat zur richtigen Zeit immer das Beste für einen parat und er lässt mich nicht über meine Maßen versuchen. Es gab immer irgendetwas, was einen aufgebaut hat. Auch durch die ganze Phase, natürlich gab es immer Momente, wo man selber am Verzweifeln war oder wo sie am Verzweifeln war. Es war aber nie der Fall, dass wir beide zur selben Zeit verzweifelt waren. Irgendeiner konnte den anderen immer aufbauen. Und ich möchte auch noch erwähnen, die Gebete von den Geschwistern, von den Freunden, die ja auch informiert worden sind durch ihre E-Mails, die haben mit Sicherheit auch ganz viel durch diese Zeit durchgetragen, wo sich immer wieder Leute erkundigt haben, wo sie gesagt haben, sie schließen uns in ihre Gebete ein, ganze Gemeinden haben sich gemeldet und gesagt, wir beten für euch. Und das war schon sehr erbauend und hat dadurch die Zeit durchgetragen.
Das ist ganz wichtig auch, dass man sehen kann, Gott hält seine Versprechen. Deine Eltern sind auch wieder gesund geworden. Sie waren nicht so schwer verletzt. Es hat dann auch alles geheilt. Und wir dürfen so im Rückblick doch sehen, es lohnt sich, alles in Gottes Hand zu legen. Und ganz ehrlich, wir haben ja die Hoffnung, dass irgendwann alles leider ein Ende haben wird. Wir haben das Versprechen in Offenbarung 21, dass Gott alle Tränen abwischen wird. Und es wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz und kein Tod wird mehr sein. Und die ganzen Ängste dürfen wir abgeben. Ja, das Leben hier auf der Erde ist voller Leid und ja, manchmal nicht besonders lecker. Aber wir haben die Zuversicht. Und das Versprechen von Jesus in Offenbarung 21, er kommt, um unsere Tränen abzuwischen. Er macht alles neu, es wird kein Leid und kein Geschrei mehr geben und der Tod wird nicht mehr sein. Darauf können wir uns freuen. Ja, das war wieder eine besondere Geschichte zur Ehre Gottes. Und wir dürfen mehr und mehr einen Gott kennenlernen, der sich um uns kümmert. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.